Sie hören eine Aufnahme des Kepler-Salons Linz vom 12. Juni 2011 zum Thema Was speist der Geist? Zu Gast ist Thomas Mohr, Philosoph. Gastgeberin ist Silvia Keller.
Guten Morgen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum Kepler-Salon am Pfingstsonntag und ich bin ganz überrascht von der Vielzahl der Personen, die hier sind und es freut uns besonders, ich glaube, ich spreche auch in deinem Namen. Wir sind heute die philosophische Matinee am Montag und die Matineen sind ja immer begleitet von einem Frühstück, das Sie auch gerne nützen können draußen oder auch hier gibt es Butterbrote zum Schmieren. Das Butterbrot, das Brot kommt vom Maurererhof, die Butter von der Biomolkerei Lembach und der Kaffee ist gesponsert von den Freunden des Kepler Salon. Wir haben hinten ein Gästebuch, da würde ich Sie auch bitten, falls Sie irgendwelche interessanten Anregungen haben oder auch einfach nur etwas reinschreiben wollen, sich zu verewigen. Wir nehmen jede Veranstaltung auf, also viele von Ihnen wissen das ja bereits, weil Sie schon öfters da waren. Das machen wir deswegen, weil es später ins Netz gestellt wird und dann jedem die Gelegenheit gegeben wird, nachzuhören. Mein Name ist Silvia Keller, ich bin freiberufliche Projektmanagerin und habe 2009 damals den Kepler-Salon initiiert mit Linzl 9. Mein Gast heute ist der Thomas Mohrs, den ich aus dieser Zeit auch schon sehr gut kenne. 1961 in Koblenz geboren, hat er in Passau studiert, Geschichte, Philosophie und Politikwissenschaft, hat in Philosophie habilitiert, hat auch in Passau unterrichtet, ist jetzt freier Dozent und ist auch Initiator von verschiedenen Initiativen, wie zum Beispiel, wie das Infirto schmeckt. Unser heutiges Thema ist, was speist der Geist? Und jetzt übergebe ich gleich das Wort an den Thomas Mohrs.
Ja, danke, liebe Silvia. Das Thema aus
klingt besser, oder? Ja, okay. Also dann sage ich nochmal, dass ich mich freue, dass so viele Leute gekommen sind am Pfingstsonntag. Wir haben vor kurzem drüber gesprochen, spekuliert, ob denn am Pfingstsonntag überhaupt jemand kommt. Und die Martina, eine Mitarbeiterin, hat gesagt, ach wo, ich suche an Feiertagen immer nach einer sinnvollen Beschäftigung. Und anscheinend ist Kepler-Salon eine sinnvolle Beschäftigung.
Das hoffen wir doch.
Ich bin sehr dafür. Für mich ist es heute besonders erfreulich. Es ist mein 10. Auftritt schon im Kepler-Salon. Und besonders freue ich mich deshalb, weil ich mich heute einem Thema widmen kann, das mir sehr am Herzen liegt. Ich beschäftige mich mit der Thematik Ernährung seit etlichen Jahren. Vielleicht fragt sich die eine oder andere, wie denn ein Philosoph dazu kommt, sich mit der Ernährung zu beschäftigen. Dazu werde ich im Laufe meiner 30 Minuten, werde ich circa brauchen, das ein oder andere erläutern. Ich kann nur vorab sagen, dass mich das Thema umso mehr fasziniert, desto länger ich mich damit beschäftige. Es ist wirklich ein ungeheuer spannendes und auch überaus komplexes und vielschichtiges Thema, sodass es mir direkt schwer gefallen ist, mich irgendwie zu beschränken auf die Thematik. Der Denker von Rodin steht dafür, dass es sich um eine philosophische Matinee handelt. Wir könnten es auch gastrosophische Matinee nennen. Ich bin mittlerweile auch tätig in Salzburg am Zentrum für Gastrosophie an der Uni Salzburg, dem einzigen Institut dieser Art im deutschsprachigen Raum. Gastrosophie als die Lehre von der Weisheit des Essens endlich in der Universität angelangt. Das hat viel zu lange gedauert in der Philosophiegeschichte. Und einer der Gründe dafür liegt in dem Verständnis von Geist, im Begriff Geist in der Philosophiegeschichte. Das war jetzt ein Punkt auf der ersten Folie. Mir haben Leute immer wieder gesagt, wenn ich sagte, wie speist der Geist, dann kam diese Assoziation, also als ob ich von Gespenstern reden möchte und deren Speise, das ist nicht der Fall, sondern ich rede eher von solchen Herren, Platon, der in der Philosophiegeschichte sozusagen dafür steht, für die Begründung der Zwei-Welten-Lehre, dass wir Menschen Angehörige zweier Welten sind. Wir sind einerseits Naturwesen, Körperwesen, und andererseits sind wir Geistwesen oder noumenale Wesen. Und diese zwei Welten sind strikt voneinander zu trennen. Und der Geist hat auch völlig andere Bedürfnisse als der Körper. Und ein wesentlicher Unterschied zwischen Geist und Körper besteht natürlich auch darin, in dieser klassischen Lehre bei Platon, dass der Körper vergänglich ist, der Geist, die Seele dagegen unsterblich. Und deshalb kommt es dem Menschen eigentlich zu, sich um das zu kümmern, was ihn wirklich als Menschen auszeichnet. Das ist der Geist, das ist die Seele, das unsterbliche Element des Menschseins. Und umgekehrt ist der Körper, die Natur, das Physische, das Irdische, das Vergängliche und damit auch das weniger Wichtige. Wahrhaft Mensch ist man dann, wenn man sich in erster Linie um die Seele, um die geistigen Belange kümmert. Und der Körper ist im Vergleich dazu eher zu vernachlässigen. Das hat natürlich auch Konsequenzen für das Thema Ernährung. Für Platon und andere Geistesgrößen dieser Zeit war es klar, dass Ernährung auf das Notwendige zu reduzieren ist. Der Körper hat Bedürfnisse nach Nahrung. Diese Bedürfnisse sind im Rahmen der Notwendigkeit zu befriedigen. Aber es handelt sich hier um die niederen körperlichen Bedürfnisse. Und das andere sind die geistigen Bedürfnisse. Und am Geist soll sich der Mensch orientieren. Das wird auch sehr deutlich in der Lehre des Aristoteles, in einer seiner berühmtesten Schriften der Nikomachischen Ethik, wo er drei Lebensstile voneinander unterscheidet. Der höchste Lebensstil ist der des Bios Philosophikos, also der Philosoph, der vor allen Dingen in der philosophischen Reflexion und Kontemplation lebt, ganz klar am Geist und den Belangen der Seele orientiert. Etwas weniger hochgestellt ist der Lebensstil des Bios Politikos. Das ist der politisch-gesellschaftlich aktive Mensch, der also für das Gemeinwesen aktiv ist. Und der niedrigste Lebensstil ist der sogenannte Lebensstil des Bios Apollaustikos. Dieser Bios Apollaustikos ist der sinnliche, der an der Sinnlichkeit orientierte Lebensstil, der lustorientierte Lebensstil, dem auch viel an der Ernährung liegt, an der Lust aus der Nahrung. Und dieser Lebensstil ist, so Aristoteles, eher der tierische Lebensstil und des Menschen eigentlich nicht würdig. Randbemerkung, bereits im alten Griechenland hat man ernährungsbedingte Probleme gekannt. Es war unter anderem unter den Jugendlichen Athens das Komasaufen sehr beliebt. Die haben sich halt getroffen zum sogenannten Symposion und das Symposion war nichts anderes als ein Saufgelage. Das lief dann so ab, dass wenn einer den Becher geleert hatte, alle anderen nachziehen mussten und das Ganze wirklich bis zum Pupillenstillstand. Dem verdanken wir einen der bedeutendsten Texte der Philosophiegeschichte, nämlich das Symposion Platons. Und hier wird das Ganze so geschildert, dass sich die jungen Herren zusammen mit Sokrates treffen zum Saufgelage. Aber einer sagt dann, Leute, mir ist noch so schlecht von gestern, können wir das heute mal ein bisschen anders aufziehen? Und ein zweiter bestätigt, ja, ich habe auch noch so einen Brummschädel. Und wie wäre es denn, wenn heute jeder nur so viel trinken muss, wie er selbst will und wie er verträgt? Und dann stellt sich natürlich die Frage, was tun wir denn anstatt? Und die Antwort lautet, wir könnten doch einfach philosophieren. Und dann wird philosophiert über die Schönheit, über das Thema Schönheit. Ein wunderschöner Text, den wir dem klassischen Saufgelage verdanken. Okay, dieses Verständnis, dieses Zwei-Welten-Verständnis, Körperlichkeit, Geistlichkeit, Vergänglichkeit, Unvergänglichkeit, Unsterblichkeit, hat die abendländische Philosophietradition beherrscht. Das ist die weit überwiegende Tradition, die sich durchgesetzt hat, natürlich auch vor dem Hintergrund der christlichen Tradition. Also diese eher stärkere Jenseits- und Ewigkeitsorientierung und das Diesseits und die Belange des Körperlichen sind im Vergleich dazu weniger wichtig. Einen der wichtigsten Vertreter der abendländischen Philosophiegeschichte stelle ich Ihnen noch vor, René Descartes. Einige von Ihnen werden ihn kennen unter der berühmten Formel Ego Cogito, Ego Existo oder Cogito, Ergo Sum. Ich denke, also bin ich. Und auch bei Descartes steht ganz klar der Gedanke im Vordergrund, dass wir aus zwei Substanzen bestehen. Wir stehen zum einen aus der Res Extensa, sind ausgedehntes Ding, sind Körperlichkeit. Und zum anderen sind wir Res Cogitans, sind wir das denkende Ding. Und diese beiden Substanzen sind strikt voneinander zu trennen. Sie sind zwar während unserer Lebenszeit miteinander sozusagen verkoppelt, und Descartes thematisiert hier bereits das Gehirn und sagt, dass der Geist im Gehirn in der Zirbeldrüse andockt sozusagen an den Körper und hier auch seine Wirkung entfaltet. Aber grundsätzlich sind diese beiden Substanzen strikt zu trennen. Hintergrund oder das Motiv bei Descartes ist klarerweise auch die Rettung der unsterblichen Seele. Denn für Descartes war klar, wenn es keine unsterbliche Seele gibt, dann macht es auch keinen Sinn, an ein jenseitiges Gericht zu denken und einen jenseitigen Richter, der dann den Menschen oder die Seele zur Rechenschaft zieht nach dem Leben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lohnt es sich doch gar nicht, moralisch zu sein. Also wir brauchen sozusagen den Glauben an die unsterbliche Seele, um auch Moral wirklich begründen zu können. Und für Descartes war daher der Körper, nicht nur für Descartes, für andere Denker seiner Zeit ebenso, quasi eine Maschine, l'homme machine, und diese Maschine kann auch kaputt gehen und ist dann vergänglich, die verrottet, verdirbt, wird zu Staub, wohingegen die Seele weiterlebt. Also auch hier sehr klar diese strikte Trennung. Und in dieser dualistischen Sichtweise konnte der Begriff, wie speist der Geist, oder die Frage danach, was denn Speise des Geistes ist, höchstens im übertragenen Sinne verstanden werden. Speise des Geistes kann nur Geistiges sein, klarerweise. Also Theorien, wissenschaftliche Theorien, Philosophie, Theologie, aber auch generell Wissenschaft, Kunst, Kultur, die Predigt ist Speise des Geistes und so weiter. Aber Nahrung des Geistes ist nie und nimmer der Nudelauflauf. Das ist auszuschließen. Das ist die vorherrschende Tradition in der christlich-abendländischen Geschichte. Beherrscht die Philosophiegeschichte, und damit ist es auch Grund dafür, dass das Thema Ernährung, Essen in der geisteswissenschaftlichen Tradition des Abendlandes sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Sehr stiefmütterlich. Es gibt im ganzen deutschsprachigen Raum keinen Lehrstuhl für Ernährung, also eben keinen geisteswissenschaftlichen Lehrstuhl, und es gibt nur dieses Institut in Salzburg für Gastrosophie. Also hier besteht meines Erachtens noch großer Nachholbedarf. Es gibt eine andere Tradition allerdings auch in der Philosophiegeschichte, die ihren Ausgang nimmt, höchstwahrscheinlich von diesem freundlichen Herrn Hippokrates. Alle von Ihnen können was anfangen mit dem Begriff des Hippokratischen Eides, ein Arzt und Philosoph, der etwa zur gleichen Zeit gelebt hat wie Platon und Aristoteles und eine andere Auffassung vertreten hat, die in einem berühmten Zitat deutlich wird, das lautet: Eure Nahrungsmittel sollen eure Heilmittel und eure Heilmittel eure Nahrungsmittel sein. Hippokrates hat also schon den engen Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit erkannt als Mediziner. Und im Grunde genommen ist dieser Gedanke medizinisch denkbar trivial. Wenn wir zum Arzt gehen und uns ein Medikament verschreiben lassen, das unseren Blutdruck regulieren soll oder sonstiges, dann gehen wir davon aus, dass das Medikament, wenn wir es einnehmen, in unserem Körper resorbiert wird und dann spezifische Wirkungen entfaltet, die eben den Blutdruck senken und so weiter. Und für Hippokrates war klar, genau das Gleiche passiert, wenn wir uns Nahrungsmittel einverleiben. Auch diese Nahrungsmittel haben Inhaltsstoffe, die in unserem Körper resorbiert werden, verstoffwechselt werden und dann entsprechende Wirkungen entfalten. Es ist allerdings nicht bekannt, mir bekannt, ob Hippokrates auch von einer unmittelbaren Auswirkung, von einem unmittelbaren Zusammenhang zwischen Ernährung und Geist und der Qualität der geistigen Tätigkeit ausgegangen ist. Wesentlich deutlicher ist in dieser Hinsicht ein anderer berühmter Philosoph geworden, den ich persönlich ganz besonders schätze, nämlich Epikur, nebenbei einer der am schlimmsten und übelsten denunzierten Philosophen der gesamten Philosophiegeschichte. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen drüber sprechen. Von Epikur ist in einem seiner berühmtesten Briefe folgendes Zitat überliefert. Anfang und Wurzel alles Guten ist die Freude des Magens. Selbst Weisheit und alles, was noch über sie hinausgeht, steht in Beziehung zu ihr. Also für Hippokrates war klar, für Epikur war klar, dass die Weisheit, also das Verstandesmäßige, in Beziehung zum Essen steht. Und für diese Auffassung, für diese unverschämte Auffassung, dass der Geist, der Verstand, die Ratio, die Vernunft, der Intellekt mit dem Essen in Verbindung steht, ist er in der Philosophiegeschichte nach Herzenslust gebasht worden. Denn dieser Zusammenhang war schlicht und ergreifend tabu. Geist und Körper, das ist strikt zu trennen. Und das jetzt in einen Topf zu werfen, galt als absolut unangemessen. Epikur wurde dann vor allem auch in der christlichen Tradition sehr stark denunziert, was zum einen mit der Ernährungslehre zusammenhängt, zum anderen natürlich auch mit seiner Auffassung vom Tod. Er war nämlich der Überzeugung, dass der Tod alles andere als schrecklich ist, sondern uns im Grunde überhaupt nichts angeht, mit der Begründung, solange wir sind, ist er nicht und sobald er ist, sind wir nicht mehr. Also, wo ist das Problem? Und drittens natürlich seine Götterlehre. Epikur ging davon aus, dass die Götter existieren, aber in einem seligen Zustand existieren, unter sich sozusagen, und diese seligen Götterwesen haben wirklich mit den Belangen des Menschen nichts am Hut. Weshalb man die Götter in ihrer Göttersphäre sein lassen soll, aber nicht davon ausgehen kann oder muss, dass sie irgendetwas mit unserem Leben zu tun haben oder darauf Einfluss nehmen. Ich mache einen Sprung in der Philosophiegeschichte zu dem Philosophen, der vielleicht in gastrosophischer Hinsicht der maßgebliche war, einer der wichtigsten Köpfe der Aufklärung, nämlich Ludwig Feuerbach. Von Ludwig Feuerbach sind gerade im Hinblick auf die Philosophie der Ernährung viele interessante Texte und Passagen überliefert. Eines meiner Lieblingszitate lautet: Die erste Bedingung, dass du etwas in dein Herz und deinen Kopf bringst, ist, dass du etwas in deinen Magen bringst. Und das berühmteste Zitat Feuerbachs, das Sie wahrscheinlich alle kennen, heißt: Der Mensch isst, was er isst. Und Feuerbach meinte das durchaus wörtlich. Feuerbach ging davon aus, dass wir das, was wir uns einverleiben, verstoffwechseln und dass die Speise, die wir zu uns nehmen, wir selbst werden. Wir werden das Schnitzel, das wir essen. Ja, das ist dieser zentrale Gedanke. Und in der Überlegung, dass die erste Bedingung dafür, dass ich etwas in meinen Kopf oder mein Herz bekomme, die ist, dass ich etwas in meinen Magen bekomme, heißt natürlich auch, dass Feuerbach davon ausging, dass die Tätigkeit oder die Funktion unseres Kopfes hochgradig davon abhängt, was wir essen. Und mit dem Herzen meint er das Gefühl, und er war der Überzeugung, auch unser Gefühlsleben hängt hochgradig davon ab, was wir essen und wie wir uns ernähren. Feuerbach hat unter anderem auch interessante Dinge gelehrt, wie dass die preußische Staatsregierung ganz bewusst ihre Untertanen denkfaul und behäbig macht, um sie leichter regieren zu können. Und das macht die preußische Staatsregierung mit der Kartoffel. Der Kartoffelstoff, nämlich, so Feuerbach, macht träge im Kopf. Die Kartoffel lähmt das Denkorgan und deshalb füttert die preußische Staatsregierung ihre Untertanen hauptsächlich mit Kartoffeln, um sie eben leichter regierbar zu machen. Und anstatt der Kartoffel empfiehlt Feuerbach dann den Erbsenstoff, denn der Erbsenstoff sei gut fürs Denkorgan und dann würden die Menschen auch in seinem Sinne aufgeklärte, mündige Menschen. Klingt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen komisch und überzogen, hat aber durchaus seine ernährungsphysiologischen Gründe, Hintergründe. Okay, so viel jetzt zur Philosophiegeschichte im engeren Sinne. Ich mache einen weiteren Sprung zur aktuellen Situation, denn das Thema Ernährung ist auch ein zentrales Thema in den modernen Neurowissenschaften, in der empirischen Gehirnforschung. Und es ist durchaus hochspannend und interessant zu sehen, wie die moderne Gehirnforschung Denker wie Feuerbach oder Epikur sehr nachdrücklich bestätigen, mit größtem Nachdruck. Und wir können auch sagen, unabhängig davon, ob wir den Geist als eigene Substanz betrachten, als etwas, das vom Körper grundsätzlich getrennt ist oder nicht, unabhängig davon wird, glaube ich, jeder zugestehen, dass der Geist zumindest im Gehirn repräsentiert ist und des Gehirns bedarf, um in irgendeiner Weise aktiv sein zu können. Wir können, ich glaube, da werden Sie mir alle zustimmen, nicht ohne Gehirn denken. Wenn das jemand von Ihnen kann, bin ich gerne zu einer Diskussion bereit oder mich korrigieren zu lassen. Also irgendwie ist der Geist schon auf das Gehirn angewiesen. Und die Gehirnforschung weist definitiv nach in mittlerweile zahllosen Studien, dass auch Hippokrates völlig richtig lag. Das gute oder auch schlechte Funktionieren unserer Gehirne und damit auch des Geistes hängt in hohem Maße davon ab, wie wir uns ernähren. Das Gehirn ist sogar das Organ in unserem Körper, in unserem Organismus, das am sensibelsten auf die Nahrungszusammensetzung reagiert, die wir uns einverleiben. Das hat wiederum damit zu tun, dass das Gehirn erstens ein beinharter Egoist ist und zweitens der größte Energieverbraucher in unserem Körper. Die Selfish Brain Theory, also die Theorie vom egoistischen Gehirn, besagt, dass das Gehirn aus der Nahrung, die wir uns zuführen, zunächst mal für sich das nimmt, was es braucht, und was übrig bleibt, kann der Rest haben. Aber erstmal ist das Gehirn zu versorgen. Und das Gehirn braucht auch viel. Das Gehirn macht ungefähr 2% unseres Körpergewichts aus, braucht aber mindestens 20% der gesamten Stoffwechselenergie, braucht circa 50% der im Blut gelösten Glucose und circa 20-25% des Sauerstoffbedarfs. Das ist enorm hoch. Und gerade dann, wenn das Gehirn angestrengt ist, Schülerinnen und Schüler, die wirklich über Stunden hinweg konzentriert sein sollen, ist das für das Gehirn sozusagen Spitzensport und es verbraucht irrsinnig viel Energie. Was natürlich, komme ich später darauf zu sprechen, sehr unmittelbar Auswirkungen hat oder Konsequenzen haben sollte im Hinblick auf die Ernährung. Denn das Gehirn bedarf eben einer bestimmten Ernährung, um gut funktionieren zu können. Mit dem guten und schlechten Funktionieren unseres Gehirns, auch darüber, glaube ich, brauchen wir nicht weiter zu diskutieren, hängt auch unsere kognitive Leistungsfähigkeit ab, hängt unsere Konzentrationsfähigkeit zusammen, hängt ab, wie lernwillig, wie lernbereit wir sein können und natürlich hängt mit der Tätigkeit, mit der Funktionsweise unseres Gehirns auch unser Gefühlshaushalt zusammen. Das ist überhaupt im Grunde genommen die eigentliche Macht im Schädel. Die sitzt nicht im präfrontalen Kortex, wo das Bewusstsein angesiedelt ist, sondern die eigentliche Entscheidungskompetenz im Gehirn liegt in einem anderen Bereich, dem sogenannten limbischen System, Amygdala, Mandelkern und so weiter. Und hier werden die Gefühle in Anführungszeichen produziert. Und diese Hirnregionen arbeiten völlig unbewusst. Völlig unbewusst. Es kommt niemals zum Bewusstsein. Sodass man ein bisschen frech sagen kann, die Ratio wird generell, zumal in der abendländischen Philosophiegeschichte, gnadenlos überschätzt. Das sage ich als Philosoph. Damit hängt jetzt die Frage zusammen, oder eine der Fragen zusammen, können wir uns tatsächlich schlauer essen? Können wir uns auch dümmer essen? Können wir uns trauriger und glücklicher essen? Vor der konkreten Beantwortung dieser Frage eine Erinnerung. Und die Erinnerung lautet, dass unser Gehirn, das wir alle im Kopf tragen, natürlich keine Neuerfindung der Evolution ist, sondern das Gehirn, das wir alle im Kopf tragen, ist das Produkt eines viele Jahrmillionen währenden Evolutionsprozesses, eines biologischen Evolutionsprozesses. Und wir sind alle, wie wir hier sitzen, in genetischer Hinsicht Steinzeitmenschen. Unser Genom unterscheidet sich von dem unserer Vorfahren vor 30, 40.000 Jahren in exakt nichts. Und ein Steinzeitmensch in die heutige Zeit geboren, könnte problemlos Flugkapitän oder Philosophieprofessor werden oder dergleichen. Wir müssen aber deshalb auch davon ausgehen, das ist dann wieder die der Ernährungstheorie für Schlenker, dass wir über den weitaus größten Teil unserer Phylogenese, unserer Stammesgeschichte, auf Ernährungsbedingungen und Ernährungszusammenhänge angepasst waren und wurden, die mit dem, was in unseren Breiten, in unserer Gesellschaft an Ernährungsbedingungen herrscht, nichts zu tun hat und nichts zu tun hatte. Industrielle Nahrungsmittelproduktion, wie wir sie kennen, gibt es ungefähr seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts und nimmt sehr stark zu mit allen künstlichen Inhaltsstoffen und so weiter. Darauf ist unser Organismus ganz sicher nicht angepasst. Das kann man so ganz trocken feststellen. Die Frage, die da steht, können wir uns schlauer, dümmer, trauriger, glücklicher essen, ist aus neurowissenschaftlicher Sicht sehr einfach zu beantworten. Die Antwort lautet ja. Wir können uns schlauer, dümmer, trauriger und glücklicher essen. Und es ist gerade im Hinblick auf die Frage, wie der Geist speist, deshalb alles andere als egal, was wir uns einverleiben. Sondern es ist im Gegenteil höchst relevant. Worunter leiden diese beiden hübschen Kinder im Bild? Gibt mir jemand ein Stichwort? Ja. Die Antwort lautet unter anderem unter Nährstoffmangel. Und zwar unter dramatischem Nährstoffmangel. Die Selfish Brain Theory geht zwar davon aus, dass es mit Regelkreisen im Gehirn zusammenhängt, die diese Adipositas auslösen können, aber die Adipositas wird natürlich vor allem ausgelöst und begünstigt durch die falsche Ernährung, durch einseitige Ernährung, und Bewegungsmangel spielt natürlich auch eine sehr große Rolle. Die einseitige Ernährung, also vor allen Dingen zu viel Fett, zu viel Zucker, führt nachweislich, auch hierzu gibt es mittlerweile eine Reihe von Studien, zu einer Schädigung des Gehirns. Die graue Substanz nimmt ab. Ich habe auf die nächste Folie einen Titel aus dem Spiegel Online vom Januar 2011 und die Headline lautet sehr knackig: Junkfood lässt Gehirn schrumpfen. Wenn sich Menschen über längere Zeit wirklich einseitig auf diese Art und Weise ernähren, nehmen bestimmte Gehirnregionen Schaden über Entzündungsprozesse und die graue Substanz nimmt ab. Und mit der grauen Substanz nimmt auch die Denkfähigkeit ab, die Leistungsfähigkeit des Gehirns nachweislich. Das wird unter anderem bestätigt von Paul Thompson, der Neurowissenschaftler in Los Angeles ist und seit, ich glaube, an die 25 Jahre empirische Forschung in dem Zusammenhang betreibt. Und Thompson ist der Auffassung, die Zeichen häufen sich, dass auch Demenzerkrankungen durch Ernährung, Übergewicht und die damit verbundenen Entzündungs- und Gefäßprobleme begünstigt werden. Also im Klartext, die relativ rasante Zunahme von zerebralen Erkrankungen wie Parkinson, Alzheimer, Schlaganfall korreliert auffälligerweise mit der Umstellung zur industriellen Nahrungsmittelproduktion. Und die Indizien sind eigentlich ziemlich deutlich, dass hier entsprechende Zusammenhänge bestehen. Dass wir uns also unsere eigene Gehirnkrankheiten anessen, gewissermaßen. Gut. Den nächsten Herrn kennen Sie vielleicht, Bernhard Ludwig, österreichischer Kabarettist. Er nennt sich ja Seminarkabarettist, weil seine Kabaretts immer auch die Funktion von Seminaren haben sollen. Und eines seiner Programme trägt den Titel Anleitung zum Herzinfarkt und er steigt da gerne ein damit, wenn Sie in Österreich leben, haben Sie es ganz leicht. Bleiben Sie einfach bei Ihrer Diät, essen Sie ganz normal, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass das mit dem Herzinfarkt irgendwann funktionieren wird. Und diese Diät sieht dann ungefähr so aus, vergleichsweise viel Alkohol, viel Fleisch, viel hochkalorisches Süßes und das ist eine Kombination, die entsprechend wirkt. Die Diät kann aber durchaus auch so aussehen, die Fertigpizza, die Schokoriegel, die Fertigsuppe und dieser Es ist nicht mal ein Saft, das ist eigentlich nur Zuckerwasser. Und diese drei Produkte, ja, rechts im Bild mit den Kommentaren, die man schlecht lesen kann, habe ich von der Seite www.abgespeist.de, die wirklich sehr sehenswert ist, denn diese Seite kümmert sich um Werbelügen. Enttarnt also viele industriell erzeugte Produkte, wo draufsteht, was die alles können. Actimel zum Beispiel ist mit der größte Beschiss, den man sich überhaupt vorstellen kann. Teuer und wirkungslos. Und es ist wirklich sehr interessant, was die Seite macht. Und das ist ja die Organisation Foodwatch in Deutschland, die diese Seite betreibt. Und jährlich wird auch der goldene Windbeutel verliehen, als die Wahl zur dreistesten Werbelüge. Und Actimel war mal einer der heißesten Kandidaten. Das ist die Adresse, wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich das gerne mal an. Zu diesen Produkten vielleicht noch. In der Fertigpizza ebenso wie in den Schokoriegeln werden unter anderem natürlich Geschmacksverstärker eingesetzt. In erster Linie Glutamat. Und dieses Glutamat steht zumindest im starken Verdacht, in der hohen Dosierung, in der es in diesen Lebens- oder Nahrungsmitteln verwendet wird, neurotoxische Wirkung zu entfalten. Es ist also wirklich giftig fürs Gehirn zu werden. Diesbezüglich gibt es eine Reihe von Studien, die das bestätigen. Es gibt natürlich auch eine Reihe von Gegenstudien, die das bestreiten. Es ist auch klar, welche Studie von wem in Auftrag gegeben wird, weil die Industrie natürlich großes Interesse daran hat, dass hier die Bedenken zerstreut und zerschlagen werden. Das kann jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich auf diese Art und Weise ernähren will und auch auf diese Art und Weise ausgetrickst werden will. Denn diese Produkte gaukeln ja etwas vor, geschmacklich, was schlicht und ergreifend nicht da ist. Das Erdbeerjoghurt, das nie eine Erdbeere gesehen hat, sondern wo der Erdbeergeschmack eben synthetisch hergestellt wird, ist in meinen Augen schlicht und ergreifend Betrug. War für mich so am Rande als Anekdote eines der Schlüsselerlebnisse ein Bericht über die Kuh und über das Geschmacksorgan der Kuh. Die Kuh ist nämlich ein absoluter Feinschmecker. Die Papille der Kuh hat ungefähr 16.000, die Zunge der Kuh 15.000 bis 16.000 Geschmackspapillen. Wir Menschlein haben 4.000 bis 6.000 Geschmackspapillen auf der Zunge. Die Kuh ist ein absoluter Feinschmecker, weshalb sie von auf der Weide auch am liebsten nur den oberen Teil der Pflanze, die Blüten frisst und so weiter, den Rest lässt sie stehen. Die Kuh würde jedenfalls kein Sojaschrot fressen. Das schmeckt ihr nicht, das rührt sie nicht an. Was macht man also? Man reichert das Sojaschrot oder auch das Maisschrot mit künstlichen Aromen an. Das schmeckt intensiv nach Heu. Die Kuh wird ausgetrickst und frisst dieses Eiweißgetreide. Und der nächste Gedanke war einfach der, mit uns macht man es haargenau so. Auch wir werden auf Schritt und Tritt ausgetrickst und ich wollte kein kulinarisches Rindviech sein. Oder es nicht mehr sein. Damit das Ganze auch eine positive Wendung findet, zitiere ich auch diesen Herrn, Christian Putscher in Oberösterreich, einer der bekanntesten Ernährungswissenschaftler, ein sehr smarter Herr. Und die Empfehlung lautet seinerseits, ich fange mal mit dem Frühstück an, dass es wirklich Brain Food geben kann, Nahrung fürs Gehirn, die gewährleistet, dass unsere Gehirne gut funktionieren. Und das heißt dann bei ihm ein freundlich und abwechslungsreich gedeckter Frühstückstisch, das zählt dazu, mit Vollkornbrot, Milchprodukten, Joghurt, frischem, saisonalem Obst und Frühstücksflocken, fördert den Appetit und steigert die Leistung am Morgen. Dieser gesunde Ernährungsschub ist das Startsignal für den Organismus, der den ganzen Tag konzentriert sein muss. In Sachen optimaler Vitamin- und Mineralstoffversorgung liegen Sie damit immer goldrichtig. Wie gesagt, es ist eine philosophische oder gastrosophische Veranstaltung, keine ernährungswissenschaftliche Veranstaltung und die allermeisten hier im Raum wissen wohl, wie denn gute Ernährung aussehen könnte oder sollte. Und die Frage, mit der ich mich jetzt noch beschäftigen muss, ist eher die nach den Konsequenzen aus diesen Erkenntnissen, einerseits philosophischer Art, andererseits neurowissenschaftlicher Art. Denn diese Konsequenzen haben ja etwas mit Verantwortlichkeit zu tun. Mit Verantwortlichkeit gegenüber sich selbst, mit Verantwortlichkeit gegenüber unseren Kindern, mit Verantwortlichkeit gegenüber unserer Gesellschaft und so weiter. Und die Ernährungsverantwortung reicht bis hin zu globalen Zusammenhängen, wie die meisten hier sicher wissen. Es wäre jetzt leicht zu sagen, dass jeder entscheidungsfähige Mensch selbst für sein Ernährungsverhalten verantwortlich ist, dass sie alle also aufgrund ihrer rationalen Entscheidung selbst bestimmen können, was sie ihrem Gehirn und ihrem gesamten Organismus zumuten wollen und was nicht. Aber ich erinnere an dieser Stelle an eine andere Erkenntnis der Gehirnforschung, und die lautet, dass existenzielle Muster, also lebens- und überlebenswichtige Muster, wie der Geschmack, bereits sehr früh im kindlichen Gehirn ausgebildet werden, in Form von Synapsenverschaltungen, und weil sie derart wichtig sind und immer wiederkehren, im Gehirn auch sozusagen festgeschrieben werden. Das erfolgt im Gehirn durch die sogenannte Myelinisierung. Diese Synapsenverschaltungen, diese Nervenbahnen werden durch einen Eiweißmantel umhüllt, was zum einen zur Folge hat, dass die Reizübertragung innerhalb dieser Leitungen um ein Vielfaches beschleunigt ist. Das Gehirn arbeitet also hier viel schneller und energiesparender, größter Gehirnfresser, deshalb Neigung zum Energiesparen. Der andere Aspekt ist aber, dass diese myelinisierten Synapsenverschaltungen sozusagen eingefräst sind im Kopf. Und die lassen sich zu einem späteren Zeitpunkt nur sehr schwer ändern. Das sind die Muster, die dieser Kopf gespeichert hat. So muss das schmecken. Und das heißt also, dass wir sozusagen in unseren frühen Jahren, lange bevor dieses Gehirn den ersten bewussten Gedanken denkt, schon konditioniert werden. Dass wir sozusagen abgerichtet werden auf ein bestimmtes Ernährungsverhalten und Geschmacksmuster. Das gilt für uns alle, es gilt für mich. Ich weiß, auf welche Muster ich abgerichtet wurde in meiner Kindheit, und weiß nach wie vor, dass es auch schwer ist, diese Muster in irgendeiner Weise zu beeinflussen. Wenn wir das Thema Fleisch nehmen, ich weiß mittlerweile rational, dass Fleischessen vor allen Dingen in den Quantitäten, wie es in unseren Gesellschaften üblich ist, ungesund ist, schädlich ist und langfristig auch zu Schädigungen des Organismus führt. Trotzdem fällt es mir wahnsinnig schwer, auf Fleisch zu verzichten, weil das eben für mich ein Kindheitsschema war. Und das Schnitzel war der Standard dafür, was gut schmeckt. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Ich bin daher der Überzeugung, ich will nicht sagen, dass wir nicht in der Lage sind, unser Ernährungsverhalten zu ändern, aber es bedarf dazu einer gewissen Anstrengung. Ich bin der Überzeugung, dass der eigentliche Schlüssel zu einem besseren Ernährungsverhalten, zu einem gesünderen Ernährungsverhalten, deshalb in der Bildung liegt. Ich halte das wirklich für immens wichtig. Ich bin der Überzeugung, dass man in den Schulen, möglichst in den Volksschulen, vielleicht sogar schon vorher im Kindergarten mit Ernährungsbildung beginnen sollte, und zwar mit Ernährungsbildung durchgeführt von wirklich kompetenten Menschen, die den Kindern nicht nur fachliches und sachliches Wissen beibringen, sondern vor allen Dingen auch Spaß. Spaß an der Tätigkeit des Kochens, Freude an den Lebensmitteln, denn das wäre für meinen Geschmack der nachhaltigste Weg wirklich zu einer gesunden Bevölkerung. Ich habe hier zum Abschluss noch einen Artikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von gestern zum Thema EHEC, das ja momentan ganz heiß im Schwange ist, Risiko Lebensmittel. Und die Autorin erinnert daran, dass der Konsum von Lebensmitteln immer mit Risiko verbunden ist und verbunden war. Und sie argumentiert zum Schluss, der EHEC-Typ HUSEC 41, der den Ausbruch in Deutschland verursacht hat, stammt höchstwahrscheinlich vom Menschen. Zumindest wurde er noch nie beim Rind nachgewiesen. Wenn man das weiß, dann drängt sich die Frage auf, wie Menschen wohl leben und arbeiten müssen, deren Ausscheidungen mit den von ihnen erzeugten Lebensmitteln in Berührung kommen. Sei es bei der Erzeugung von Sprossensaatgut in Asien oder auf den endlosen Gurkenplantagen in Spanien. Damit hat die EHEC-Krise das Augenmerk mehr als frühere Skandale auf die Produktionsbedingungen von Lebensmitteln gelenkt. und auf die Frage, ob die Bürger diese Bedingungen akzeptieren dürfen und wollen. Wenn eine Lehre aus der EHEC-Epidemie zu ziehen ist, dann ist es die. Eine komplexere, industrialisierte Landwirtschaft sorgt nicht für größere Lebensmittelsicherheit. Mehr Sicherheit gibt es nur mit mehr Wissen, besserer Aufklärung und höherer Bildung. Dazu gehören naturwissenschaftliche Kenntnisse, aber auch Schulunterricht in Hauswirtschaftslehre und Kochen könnte dazu beitragen. Meinen Segen hat die Dame. Ich erlaube mir sozusagen in eigener Sache noch einen Hinweis auf eine weitere Veranstaltung des Kepler-Salons, die am 10. Juli stattfinden wird unter dem Titel Unkrautsalat. Und die Pflanze, die Sie dort auf der Folie sehen, das Unkraut schlechthin, die Brennnessel, gilt in Fachkreisen als die Königin der Heilkräuter. Die Königin der Heilkräuter. Und ich verbinde den Begriff Unkraut deshalb sehr gerne mit dem Begriff Unwissen, denn das hat viel miteinander zu tun. Diese Veranstaltung werde ich nicht alleine machen, sondern mit einem allerhöchst kompetenten Mitstreiter, Georg Friedl, der Koch im Salzamt Linz, der Schöpfer der Initiative Mühlvierteln und für mich einer der wichtigsten Botschafter regionaler gesunder Küche in ganz Österreich, ein ungeheuer reflektierter Kopf, und ich freue mich schon sehr auf diese Veranstaltung. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Danke.
Ich möchte nur eine kurze Ergänzung zu der Veranstaltung machen. Diese wird nicht hier bei uns stattfinden, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten haben, wirklich Küche und Kochen anzubieten, sondern es wird im Salzamt selbst sein und es wird mit Anmeldung. Also für die, die heute hier sind und interessiert sind, wir werden das dann dementsprechend früh ankündigen und Anmeldung auch eröffnen. Nur zuerst als Zusatz.
Deshalb steht das Salzamt Linz. Okay.
Aber das muss man lesen erst, ne? Nochmal herzlichen Dank, Thomas. Es war sehr interessant. Vielleicht als Hinweis, es gibt ein Mikrofon. Ich würde Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, kurz die Hand zu heben. Und der Kollege wird dann bei Ihnen vorbeikommen und Ihnen das Mikrofon geben. Wir haben heute nur eines, weil das zweite hier ist. Genau, aber naja, das wird schwierig. Ah, das ist auch gleich die erste Frage. Warte mal.
Ganz was Kurzes. Sie haben vorher mal den Erbsenstoff erwähnt. Ist das der Grund, dass das an dem Wozzeck ausprobiert wurde, in dem Büchner-Drama? Der musste ja lauter Erbsen essen.
Wahrscheinlich der Hintergrund. Wenn Sie... Ja. Und heute aus ernährungsphysiologischer Sicht, Cordula, du wirst es vielleicht bestätigen können, Erbsen und generell Leguminosen sind ja sehr hochwertig, vor allem was die Eiweißversorgung anbelangt. Und ein relativ hoher Anteil an Leguminosen in der Kost tut dem Gehirn tatsächlich gut. Also ist auch ein guter Ersatz zu tierischem Eiweiß. Und tierisches Eiweiß im Übermaß genossen ist für das Gehirn eher kontraproduktiv.
Welche Lebensmittel würdest du denn jetzt empfehlen? Also welche Lebensmittel sind besonders gut fürs Hirn oder besonders gut für die Gefühle?
Also, wir fangen schon mal hier an. Es macht natürlich einen riesigen Unterschied, welches Brot wir konsumieren. Also das Zeug, das bei den Supermärkten oder sonst wo verkauft wird, diese Industriebacklinge, sind vom Ernährungswert natürlich denkbar schlecht zu beurteilen, und dieses Brot vom Eder Sepp vom Maurerhof ist sicher ein hochwertiges Produkt im Vergleich. Also Vollkornprodukte.
Aber nicht jedes Vollkorn, nicht jedes Brot, das braun ist, ist automatisch Vollkorn.
Ja, klar. Da wird ja auch viel Schindluder getrieben. Wirklich Vollkornprodukte, die auch den Namen verdienen. Frisches Obst, möglichst frisches Obst und reifes Obst, das ist dann in aller Regel auch irgendwie regional, weil vieles von dem, was importiert wird, muss ja nachgereift werden, wird begast, um überhaupt diesen Nachreifprozess in Gang zu setzen und so weiter. Gemüse, auch hier gilt natürlich als Faustregel, möglichst frisch, möglichst saisonal. Jetzt in dieser Jahreszeit geht es natürlich los mit vielen Kräutern, mit mit frischem Obst, Erdbeeren und so weiter, was halt saisonal reift. Relativ wenig Fleisch, also einmal die Woche, vielleicht maximal zweimal die Woche, für die Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren, die für die Hirnfunktion eben sehr wichtig sind, wird unter anderem Fisch empfohlen, und zwar vor allen Dingen fetter Fisch wie Hering oder auch Lachs, weil die Anteile an Omega-3-Fettsäuren relativ hoch sind. Aber auch das sollte mit Maßen genossen werden.
Gibt es irgendwo, also es gab ja früher immer diese Ernährungspyramide, stimmt überhaupt noch oder würde man davon abgehen?
Also die Ernährungspyramiden dienen als Orientierungshilfe so grundsätzlich schon, was die Quantität dessen betrifft, was man zu sich nehmen soll. Aber sie können nicht als Patentrezept verstanden werden. Die Diät für jeden einzelnen Menschen ist schlussendlich individuell zu bestimmen, weil der Bedarf des Organismus unterschiedlich ist. Und jemand, der schwere körperliche Arbeit verrichtet, braucht eine andere Diät als jemand, der den ganzen Tag vom Computer sitzt, oder? Also da würde ich mich dann eher mit einem Arzt beraten oder mit einem Ernährungsexperten, Ernährungsberatung.
Mhm. Natürlich, bitte.
Weil Sie eben sagen, wer mehr schwer arbeiten muss, braucht natürlich auch eine andere Nahrung. Jetzt hat das, da kann man nicht sagen, die schwer arbeiten müssen, haben eine andere Nahrung, und sind oder Nahrungsbedarf und hat das dann auch was mit dem Geist zu tun, weil also schwer arbeiten heißt sozusagen jetzt unter Anführungszeichen blöd Computerarbeit kann ich bin ich intelligenter, weil ich eben eine andere Essgewohnheiten und so auch dann habe.
Gibt's nicht.
Haut das da? Also die Korrelation zwischen schwerer körperlicher Arbeit und mangelnder oder niedrigerer Intelligenz trifft sicher nicht zu. Und umgekehrt ist die Couch Potato, die den ganzen Tag vor dem Rechner hängt, im Zweifel weniger geistig leistungsfähig. Das ist ja auch eines der großen Probleme bei den Heranwachsenden. Also gerade in unserer Zeit, die Leute, die sehr viel Zeit vor dem Computer verbringen, sich wenig bewegen in Relation und dazu sich noch schlecht ernähren. Das ist im Grunde genommen ein Cocktail, der Gift fürs Gehirn ist und für die Lernfähigkeit. Also diese Korrelation zwischen ich sitze vor dem Computer und bin intelligenter, ist sicher. Nein, ganz sicher nicht, ja. Ganz sicher nicht, sondern das ist auch eine uralte. Also das ist natürlich für mich eines der Lieblingsstichworte.
Vielleicht kannst du die Frage nochmal wiederholen, weil die haben wir jetzt nämlich nicht
also offen. Die Frage zielt in die Richtung, dass sich nicht jeder das teure Maurerbrot leisten kann. Oder ich werde sehr, sehr häufig mit diesem Einwand konfrontiert. Ich kann mir keine Bio-Sachen leisten oder das ist mir alles zu teuer. Ich reagiere in aller Regel, ungeachtet dessen, dass es wirklich ein Prozent oder Promille Teil in unserer Bevölkerung geben mag, der tatsächlich nicht in der Lage ist, sich anders zu ernähren, sich höherwertig zu ernähren. In aller Regel reagiere ich drauf mit der Gegenfrage, mit welchem Auto fährst du denn zum Hofer? Schickes Handy, das Neueste, schicke Klamotten. Wo warst du dieses Jahr noch in Urlaub? Die Flugreise dorthin, der Skiurlaub da, zu Hause hängt der tolle Flatscreen-Fernseher an der Wand. Es hat für mich in aller Regel etwas mit der Frage des Werte-Rankings zu tun und der Frage der Wertschätzung dessen, was ich mir einverleibe, was meine Lebensmittel sind. Und ich sag mal, in mindestens 90% der Fälle haben die Leute darauf kein Argument mehr. Ich erlebe es auch jetzt ganz konkret, meine Tochter, die in Amerika lebt mit ihrem Mann, die beide im Studium sind, relativ wenig Geld haben und die sich ganz bewusst ernähren und sagen, es geht problemlos. Wenn ich schon mal anfange, auf Fleisch und Fisch zu verzichten oder es zumindest deutlich zu reduzieren, bleibt wesentlich mehr Geld übrig, um andere Produkte einzukaufen, gesunde Produkte. Es geht.
Hier hinten ist eine Frage.
Nicht, dass ich etwas in Frage stellen möchte, was Sie jetzt gesagt haben. Nichtsdestotrotz, ich bin einige Jahre auf dieser Welt und habe so viel von diesen vielen Theorien an mir vorbeiziehen gehört, von dem Neuesten, und das ist jetzt das letzte Wissen, und das ist das Nonplusultra von allem. Ich bin neugierig, was wir in 10, 15, vielleicht 20 Jahren, das werde ich noch erleben, darüber hören werden, was Sie jetzt gesagt haben.
Ich auch. Aber Entschuldigung, in der Situation stehen wir als Menschen und als Wissenschaftler, auch als Philosophen immer, dass wir sozusagen eine Momentaufnahme haben und auf der Grundlage dieser Momentaufnahme zu unseren Urteilen und zu unseren Einschätzungen gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich hier die ultimative Wahrheit verkünden kann, aber ich kann das sagen und erläutern, was mir auf der Grundlage meiner Arbeit und meiner Lektüre als plausibel und schlüssig erscheint. Wenn Sie andere Einschätzungen haben, andere Argumente, können wir uns sehr gerne darüber unterhalten.
Ich hätte eine Frage, bitte. Vegane Ernährung, führt das zu Mangelerscheinungen oder ist das ausreichend?
Vegane Ernährung wirklich sehr bewusst und systematisch durchgeführt, führt nicht zu Mangelerscheinungen. Aber es bedarf schon einiger Mühe, einiges Aufwandes, zunächst mal sich selbst zu analysieren, was ist mein Nahrungsmittelbedarf, und dann ganz gezielt und systematisch einen Plan zu erstellen, wie meine Diät aussehen kann. Das ist mit einigem Aufwand verbunden. Also nur einfach von heute auf morgen zu sagen, jetzt mache ich vegan, und macht das nicht systematisch und mit wirklich auch einem Analyseaufwand, das ist bedenklich.
Und Sojaprodukte, sind die auch bedenklich, wenn man zu viel davon zu sich nimmt, oder?
Also bei Soja muss man schon mal zuerst darauf achten, wo kommen die Produkte her, denn das allermeiste Soja, das weltweit produziert wird, stammt ja aus gentechnologischen Beständen, also Gensoja. Das ist schon von Haus aus mal nicht unbedenklich. Und naja, in sehr vielen Produkten, auch in den ganzen Müsli-Riegeln und so weiter, ist dieses Gensoja drin oder Genmais drin. Mir ist nicht bekannt, dass Sojaprodukte, also Bio-Sojaprodukte, zu irgendwelchen Unverträglichkeiten führen oder dass man dann zu viel einnehmen kann. Soja ist ein sehr wichtiger und hochwertiger Eiweißlieferant, und was Sie zu viel, in Anführungszeichen, an Eiweiß aufnehmen, scheidet der Körper wieder aus.
Könntest du dem Mikro da hin weitergeben?
Ja, ich möchte nur fragen, oder es ist ja schon so, dass eigentlich in der ganzen Geschichte eigentlich sich der Mensch fast nie aussuchen hat können, was er isst. Das ist ja eigentlich erst in der letzten Zeit, und da geht es um Geld vielleicht, aber um Bildung, aber in den letzten tausenden Jahren hat sich der Mensch nie aussuchen können, was er isst. Das ist ja, und wenn ich mal nur zurückdenke an den Krieg, und hat sich das auch auf den Geist irgendwie ausgewirkt?
Ohne jeden Zweifel, ja. Es gibt auch heute ganz aktuell Studien über Leute, die etwa in Afrika oder in Asien unter sehr schlechten Ernährungsbedingungen leben, dass sie sich zum einen körperlich zurückbilden, Kleinwüchsigkeit, und dass auch die Gehirnsubstanz, die Kapazität des Gehirns nachlässt, die Gehirne schrumpfen bei einer schlechteren Ernährungs- und Nahrungssituation. Umgekehrt gibt es Theorien wie die, dass das Gehirnwachstum bei Menschen erst wirklich in Gang gekommen ist, als das Fleisch erschlossen werden konnte, also wirklich verzehrt werden konnte durchs Kochen, durchs Feuer, dass das diesen Wachstumsprozess des Gehirns in Gang gesetzt hat. Also ernährungsabhängig verändert sich auch die Gehirnleistungsfähigkeit. Der andere Gesichtspunkt, den Sie angesprochen haben, wir können uns aussuchen, was wir essen wollen. Ich bin immer ein bisschen skeptisch im Hinblick auf Stichworte wie Ernährungssicherheit und Ernährungssouveränität auch in unseren Gesellschaften. Denn wenn man sich mal vorstellt, dass alles das wegfällt oder wegfallen würde, was gesundheitlich bedenklich ist. Und das sind etwa viele Südfrüchte und Produkte aus den riesigen Gewächsanlagen in Spanien, die mit Pestiziden, Herbiziden hochgradig belastet sind. Denken Sie sich das alles mal weg. Was bleibt denn dann noch? Denken Sie sich weg, was in Fertigprodukten drin ist, was in all diesen Schokoprodukten drin ist, an genetisch verändertem Material und so weiter. Wie schaut denn dann noch mit der Ernährungssicherheit aus? Und was die Ernährungssouveränität anbelangt, also die Frage, ob die Lebensmittelproduzenten in unseren Regionen wirklich das produzieren können, was für die Region gebraucht wird. Auch da bin ich mir alles andere als sicher, ob das gewährleistet ist. Die Silvia hat vorhin diese Initiative, wie es Ihnen Viertel schmeckt, erwähnt. Es ist eine Regionalentwicklungsinitiative, die genau das zum Ziel hat. Wirklich wieder dahin zu kommen, dass man auf regionaler Ebene auch die Qualitätslebensmittel produzieren kann, die ich persönlich als bewusster Konsument gerne einkaufen würde. Das ist keineswegs überall gewährleistet.
Vielleicht darf ich... Moment, also es sind einige Fragen, ich würde gerne eine selber noch stellen, aber wir haben 1, 2, 3, 4, 5 jetzt. Also, ja, sofort. Eine, weil du nämlich sagst, so Spanien und so weiter, wie sind denn eigentlich die Produktionsbedingungen für die Personen, die dort arbeiten? Weil das ist nämlich, das ist ja noch ein ganz, ganz großer anderer Punkt, der dabei.
Ja, wer We Feed the World gesehen hat, und das werden ja wohl einige gemacht haben, wissen, dass die Arbeitsbedingungen der Leute dort ja an Sklaverei grenzen. Katastrophale hygienische Bedingungen, und die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass so ein EHEC-Bakterium aus solchen Anlagen kommt, wo die Leute nicht mehr eine Toilette haben und sich sonst also hygienisch völlig unterversorgt sind. Ist ein Thema. Anderes Thema, weil du es schon angesprochen hast, wenn wir das heißgeliebte Nutella als Beispiel nehmen. Wir können davon ausgehen, das heißgeliebte Nutella steht in unmittelbarem Zusammenhang mit Kinderarbeit. In der Türkei ca. 80% der Haselnüsse, die in unserer Industrie verarbeitet werden, stammen aus der Türkei, und die Arbeitsbedingungen sind dort ebenfalls katastrophal und sind mit massiver und wirklich übelster Kinderarbeit verbunden. Das sind Zusammenhänge, die man, ja, die man sich einfach mal bewusst machen sollte.
Wo bekommst du die Informationen her über das?
Aus Informationsdiensten im Internet, aus wissenschaftlichen Zeitschriften, aus Zeitungen. Also
so öffentlich zugänglich für jeden.
Ja, es ist öffentlich zugänglich alles. Ich habe dir ja auch einiges geschickt. Mhm.
Ich habe nur eine Ergänzung zur Verträglichkeit von Soja. Also ich kann nur von mir berichten, ich vertrage Soja nicht in unbegrenzter Menge und auch nicht einmal in mittelmäßiger Menge und schon gar nicht in Verbindung mit frischen Früchten. Also da ist es ähnlich wie mit Milch und frischen Früchten. Das bildet einen Klumpen im Magen, und ich bin nicht die Einzige. Ich kenne noch ein paar andere Fälle.
Ja, vielen Dank für das. Die Ergänzung. Aber das bestätigt natürlich auch die Überlegung, dass die Diät für jeden individuell zu bestimmen ist. Dass man nicht so grundsätzlich sagen kann, jeder soll so und so viel Cerealien essen und konsumieren, dann ist er gesund. Das muss ja nicht der Fall sein. Sylvia Keller hat auch ihre Allergien.
Tja, bitte.
Ich möchte mich gerade zur letzten Wortmeldung noch einmal melden. Diese Ihre am Eingangs erwähnte genetische Determinierung, die wir seit Tausenden, zigtausend Millionen Jahren in uns tragen, wo Sie gesagt haben, die sich kaum verändert hat. Jetzt hat der Urmensch ja hauptsächlich vom Fleisch gelebt. In der Eiszeit, was gab es sonst?
Ja, also da streiten sich natürlich auch die Gelehrten.
Okay, ich will damit darüber nicht mit Ihnen streiten, nur mich macht diese Ernährungspyramide wirklich teilweise etwas ärgerlich. Weil sie legt uns alle fest auf ein Schema. Sie haben zwar jetzt diesen erlösenden Gesatz gesagt, wenn man es so empfinden will, jeder muss natürlich selbst entscheiden, was er isst, aber dann sind wir wieder weg von dem, von den ganzen Empfehlungen. Diese Ernährungspyramide, die uns sagt, einmal in der Woche Fleisch, und wenn jemand genetisch noch dieser Urfresser ist, und es gibt mehr als wir denken, dann brauchen wir mehr Fleisch. Also das ist ein Postulat, das nicht von mir erfunden wurde, sondern ist auch eine Theorie, die herumgeistert in der ganzen Ernährungswelt. dass wir verschiedene Ernährungstypen sind. Und das ist alle über einen Kamm scheren. Das merke ich schon, dass mich das ärgerlich macht, weil das auch nicht aufklärend ist.
Ja, also im Hinblick auf dieses alle über einen Kamm scheren, kann ich Ihnen nur zustimmen. Klar. Der andere Gesichtspunkt, es schwelt nach wie vor der Streit unter den Ernährungswissenschaftlern, wie das denn in der grauen Vorzeit war, ob sich Menschen hier wirklich vermehrt oder fast ausschließlich von Fleisch ernährt haben. Und die gegenteilige Theorie lautet, dass bei den Sammlern und Jägern der Bestandteil oder der Anteil der Sammler, der Sammlerinnen in erster Linie, wesentlich größer war übers Jahr gesehen, weil einfach auch der Jagderfolg und der Fleischerfolg sehr unwahrscheinlich war. Und wenn es mal Fleisch gab, okay, dann hat man das in großen Mengen verschlungen, weil auch die Frage der Lagerung natürlich und der Aufbewahrung wesentlich ungünstiger war. Und es gibt auch andere Theorien, die besagen, dass der Fleischkonsum ursprünglich überhaupt nicht vorgesehen war für unser Verdauungsorgan. Aber hier möchte ich mich persönlich nicht festlegen. Was ich kenne, läuft in die Richtung, dass zumindest in unseren Gesellschaften der Fleischkonsum insgesamt deutlich zu hoch ist. Dass dieser deutlich zu hohe Fleischkonsum auch gesundheitliche Auswirkungen hat. Wobei man im Hinblick auf Fleisch natürlich auch noch ergänzen muss, dass die schiere Menge der Fleischproduktion weltweit ja auch mit einer Reihe von anderen Problemen verbunden ist. Circa 90% des weltweit verfügbaren Sojas geht in die Tiermast. Und es besteht, das habe ich vorhin mit der globalen Verantwortung gemeint, es besteht ein Zusammenhang zwischen Druck, also die Konkurrenz zwischen Druck und Teller. Es stehen weltweit schätzungsweise Nahrungsmittel in einer Größenordnung zur Verfügung, dass 11 oder 12 Milliarden Menschen ernährt werden könnten. Faktisch ist es so, dass über 1 Milliarde Menschen hungert, im strengen Sinne des Wortes. Und die Nahrungsmittel, die zur Verfügung stehen, gehen eben die Tiermast. Und es ist eine Tatsache, dass für die Produktion von 1 Kilo Rindfleisch zwischen 7 und 9 Kilo Getreide aufgewendet werden müssen. Es ist eine Tatsache, dass die industrielle Landwirtschaft, und hier hat die Viehhaltung natürlich wiederum einen hohen Anteil, circa 50% des weltweit verfügbaren Trinkwassers verbraucht. Es ist eine Tatsache, dass weltweit die Fläche der landwirtschaftlich nutzbaren Böden rasant zurückgeht. Bodendegradation ist ein Riesenthema in der Landwirtschaft, sodass der Weltagrarbericht, ein durchaus wichtiges Dokument von ca. 500 Agrarexperten weltweit, erarbeitet über einen Zeitraum von fast 5 Jahren, zu dem Ergebnis kommt, im Hinblick auf die industrielle Landwirtschaft, weiter so wie bisher ist keine Option, sondern man müsste wirklich wieder umstellen. Eine radikale Wende, Agrarwende wird hier gefordert, zu kleiner, strukturierter, ökologisch wirtschaftende Landwirtschaft. Ansonsten die industrielle Landwirtschaft droht in unermessliche Hungerkatastrophen zu münden. Das sind die Prognosen.
Als halbe Müllviertlerin möchte ich unbedingt für den Erdapfel eine Lanze brechen. Also ob die das Gehirn unterentwickelt lassen, weiß ich nicht. Und das habe ich heute zum ersten Mal gehört, muss ich sagen. Aber wissenschaftlich ist erwiesen, dass die Erdapfel das Wachstum fördert. Und das kann ich bestätigen. Meine Söhne sind alle sehr groß geworden. Ich liebe den Erdapfel und koche unheimlich viel. Es ist ein heimisches Produkt, ein Qualitätsprodukt, frisch zu bekommen. Man fährt aufs Land und kann ab Hof kaufen. Und es, also kann den Erdapfel nur empfehlen. Und generell zur Ernährung möchte ich sagen, eine gesunde Mischkost ist immer noch das Beste und wird von Ernährungsexperten auch empfohlen.
Ja, deshalb kann ich dich natürlich einerseits nur bestätigen, ich bin selbst Erdäpfel-Fan, aber ich bezweifle, ob deine Söhne so groß geworden wären, wenn du ihnen nur Erdäpfel gefüttert hättest.
Ich habe ja gesagt, Nicht nur, aber ich habe sehr, sehr viel Erdäpfel verkocht, das muss ich schon sagen. Und wir lieben alle die Erdäpfel.
Ja, bei Feuerbach besteht diese Vermutung, er hat natürlich einen anderen ernährungsphysiologischen Hintergrund gehabt. Und sein Gedanke war eben, dass die preußische Staatsregierung den Deutschen nur Erdäpfel füttert. Die essen Erdäpfel, Erdäpfel, Erdäpfel.
Nur Erdäpfel.
Und das, ja.
Jede einseitige Ernährung ist natürlich schädlich, glaube ich, so oder so. Aber gut, das wäre ein Forschungsauftrag.
Darf ich mir das Mikro aufladen? Bitte.
Danke. Ich kann mich Ihrer Ausführung nur anschließen. Auch ich bin relativ groß, ich sehr gerne Kartoffeln. Und ich glaube, das Problem ist auch ein gesellschaftliches. Dadurch, dass zu Hause weniger zum Mittag gekocht wird und die Kinder in Horten essen, wo es ihnen überhaupt meistens nicht schmeckt, sich dann mit dem Taschengeld, das sie haben, Regeln kaufen oder die ganzen Fischhändler im Lenzi haben nichts wie dieses Weißbrot mit ein bisschen Kaviar und Schrimps drinnen oder Lachs und Schrimps, das essen sie, rauchen ihre Zigaretten dazu und haben eine Cola-Dose. Ich glaube, das ist es. Und wenn wir unsere Nicht-Jugendlichen, auch unsere 60-, 70-Jährigen sehen, wie sie begeistert in dem Alter vor so einem Schweinsbraten sitzen oder von einer Strelzen träumen, dann muss ich sagen, selber schuld und vielleicht schadet das dem Geist.
Ja, Sie rennen bei mir offene Türen ein mit Ihrem Statement. Und deshalb lautet mein Plädoyer zum Schluss ja auch, dass der Schlüssel wirklich in der Bildung liegt. Ich bin der Überzeugung, in einer Schule hat ein Cola-Automat nichts verloren. Raus damit. Ich bin der Überzeugung, in Schulen, gerade in den Volksschulen oder auch in Kindergärten, brauche ich gute Küchen, wo wirklich ordentlich gekocht wird. Und dann erlebe ich auch im eigenen Ort, wo ich wohne, die Schule wird neu gebaut, aber was braucht man nicht? Man braucht keine Küche. Und das Zeug wird von irgendwelchen Caterern angeliefert, wenn überhaupt, wo viel mit Convenience-Produkten oder Fertigprodukten gearbeitet wird. Ja. Ja, ich möchte die Männer da nicht in Schutz nehmen. Ich habe selbst sehr viel gekocht für meine Kinder und mache das nach wie vor gern. Ja, ist natürlich ein Punkt. Und es geht darum, hier so einen Bewusstseinswandel anzustoßen und in Gang zu bringen. Aber ich bin eben der Überzeugung, es geht in erster Linie über die Bildung, wenn es nachhaltig sein soll.
Das
ja. Ich darf noch ganz kurz was ergänzen. Eine Sache, die ich letztes Jahr gemacht habe und die wirklich eine ganz erstaunliche Wirkung dann entfaltet habe. Ich habe mit Volksschulen zusammengearbeitet und eine Schulsaftaktion ins Leben gerufen. Die Volksschullehrerinnen sind mit ihren Schülerinnen und Schülern raus auf die Streuobstwiesen im Innenviertel, wo jährlich viele Tonnen hochwertiges Obst, das eigentlich alles Bio-Obst ist, vergammelt, haben dort die Äpfel und Birnen gesammelt und sind mit ihrer Beute zum Obstpresser und waren dabei beim Obstpressen und haben dann ihren eigenen Schulsaft erhalten. Die Kinder waren begeistert, die Lehrerinnen waren begeistert und die Obstpresser haben mir im Nachhinein gesagt, du glaubst nicht, was im Sog von diesen Schulklassen passiert ist. Da kommen plötzlich die Eltern drauf und sagen, ja, stimmt ja eigentlich. In unserem Garten haben wir einen großen Apfelbaum und jedes Jahr schmeißen wir die Äpfel auf den Kompost, weil wir nicht wissen, was wir damit anfangen sollen. Dann haben sich 3, 4 Nachbarn zusammengetan und sind mit ein paar 100 Kilo Obst zum Obstpressen gefahren und haben ihren eigenen Saft gehabt. Und die anderen, die sagen, ja, es stimmt, das gute Zeug liegt vor meinen Füßen und ich gehe in den Supermarkt und kaufe mir den 20-mal gespritzten Israel-Apfel oder Neuseeland-Apfel, was absurd ist.
Du hast ja noch andere Erfahrungen, zum Beispiel bei Kinderuni gemacht und so weiter. Ne? Wie sind da deine Erfahrungen mit dem, wie Kinder auf diese ganzen Informationen reagieren?
Also Kinderuni habe ich mit verschiedenen Altersgruppen zusammengearbeitet, die 9- bis 11-Jährigen und die 11- bis 13-Jährigen zu verschiedenen Themen. Letztes Jahr war es, wo wachsen die lila Paradeiser, zusammen mit der Margit Lamm, die sicher viele von Ihnen kennen, Biobäuerin in Alhamming, die vor allen Dingen Paradeiservielfalt produziert und wir waren dort mit die Margit und ich und 25 verschiedene Paradeisersorten und die Kinder waren erstmal überhaupt baff, was, so viele Paradeiser gibt es und so viele verschiedene Farben. Und dann noch das Spannende, die schmecken alle anders. Es gibt weltweit, glaube ich, mindestens 5000 verschiedene Paradeisersorten. Und angeblich schmecken die alle unterschiedlich. Und die Kinder waren schon von der Vielfalt begeistert, vom Geschmack begeistert. Und dann haben wir unter anderem auch gefragt, ja, die Kerne in den Tomaten, was kann man denn damit machen? Ja, und da kamen wir drauf, eigentlich ist jeder Kern eine neue Pflanze. Und wenn ich eine Tomate von der Margit kaufe, dann brauche ich im Grunde genommen nie wieder Tomaten kaufen, weil das ja wahnsinnig viele Pflanzen sind. Und der Unterschied dazu, wenn ich im Supermarkt eine Tomate kaufe, geht das da auch mit den Kernen? Nein, das geht nicht. Das sind Hybridpflanzen und die sind nicht mehr aussaatfähig. Dann waren die Kinder empört. Das ist eine Schweinerei. Also ihr Gerechtigkeitssinn war dann unmittelbar angesprochen. Und ich hatte wirklich jedes Mal den Eindruck, dass die Kinder da sehr aufgeschlossen waren. Mache es auch dieses Jahr wieder zum Thema, wie viel Energie steckt in der Banane. Und bin überzeugt davon, dass die Kinder wieder voll mitziehen werden.
Okay. Ja, es wurde hier, wie es offenbar auch unter Philosophen modern ist, die böse Gentechnik erwähnt, zwar nur in einem Nebensatz. Ich möchte dazu doch ein bisschen was sagen. Die Gentechnik ist eigentlich, wenn man jetzt nur von den Pflanzen spricht, eine abgekürzte Pflanzenzüchtung. Wenn man denkt, früher hat es über Generationen gedauert, bis man etwa eine Rose züchten konnte, die keine Stacheln hat und gut duftet. Man hat eben ausgewählt, gekreuzt, eine Saison gewartet, dann von 100 Pflanzen wieder die passenden ausgesucht. Das macht die Gentechnik auf kurzem Weg. Ich möchte ein Beispiel bringen für die klassische Pflanzenzüchtung. Das war eine Kartoffelsorte, Solanum demissum. Die wurde über Jahrzehnte herangezüchtet. Und Demissum heißt, die schickt weg. Die wird also vom Kartoffelkäfer nicht gefressen. Das war früher. Heute, der Mais wurde erwähnt. Es wurde gentechnisch veränderter Mais hergestellt, für den großen Umfang angebaut. Der hat den Vorteil, er wird vom Maiszündler, das ist das wildeste Schadinsekt, das es gibt, nicht gefressen. Wenn man nicht den gentechnisch veränderten Mais anbaut, dann muss man den Mais mit Chemikalien spritzen, mit Insektiziden, damit er nicht aufgefressen wird. In der Medizin ist die Gentechnik gar nicht mehr wegzudenken. Also generell zu sagen, pfui Gentechnik, das ist eines Philosophen eigentlich nicht würdig. Man muss schon differenzieren. Es wird Unfug getrieben, naja bitte, muss ja das... Ein bisschen reizendes Thema. Aber generell die Gentechnik verteufeln ist ein Unsinn. Bitte nicht.
Also ich weiß nicht, bei welcher Veranstaltung Sie waren, aber ich habe weder von der bösen Gentechnik gesprochen, noch habe ich sie im Branchenbogen verteufelt. Ich persönlich bin im Hinblick auf die Gentechnik eher unentschieden. Es gibt sicher negative Aspekte und es gibt auch positive Aspekte. Golden Rice oder sowas ist ja ein sehr beliebtes Argument. Ein mögliches Gegenargument lautet aber, dass gerade diese Abkürzung des Pflanzenzüchtungsverfahrens natürlich auch mit einer Reihe von Unwägbarkeiten verbunden ist. Sodass die Frage offen bleibt, was man denn da wirklich bewirkt in langen Zusammenhängen und in den hochkomplexen Ökosystemen. Eines der zentralen Argumente. Sie nennen den Maiszünsler. Ein anderes Beispiel ist diese Baumwollpflanze, die auch resistent gemacht wurde gegen den Hauptschädling. Und durch diese Veränderung ist der Hauptschädling massiv zurückgedrängt worden, mit dem blöderweise dazukommenden Nebeneffekt, dass ein Nebenschädling durch das Zurückdrängen des Hauptschädlings jetzt freie Bahn hatte, der für die Baumwolle noch wesentlich katastrophaler ist als der Hauptschädling, und die komplette Ernte war hinüber. Also so gibt es immer Zusammenhänge, die durchaus bedenkenswert sind. Und der andere Aspekt, wo ich der Meinung bin, ich persönlich der Überzeugung bin, das ist schlecht, das ist schädlich, wenn Unternehmen wie Monsanto Hybridpflanzen produzieren, die Bauern in die Abhängigkeit bringen, jedes Jahr wieder neues Saatgut einkaufen zu müssen, was in Indien, zum Beispiel in Indien, Auswirkungen dahingehend hat, dass die Selbstmordrate bei kleinen und mittleren Bauern jährlich bei einer Größenordnung von 20.000 liegt. Und die bringen sich in aller Regel dadurch ums Leben, dass sie Roundup trinken, was wohl eine ziemlich üble Todesart ist.
Roundup? Ah, danke.
Roundup Ready ist halt dieses Unkraut, in Anführungszeichen Vertilgungsmittel, gegen die Monsanto-Pflanzen resistent sind. Alles andere wird zerstört.
Bitte.
Man liest immer wieder, dass mit erhöhtem Fleischkonsum auch Panikattacken und Depressionen und so zunehmen, weil wir auch die Angst der Tiere mitessen. Wie weit können Sie dem zustimmen? Weil wir ja die Tiere aus der Massentierhaltung, die ja sehr viel leiden. Also, was sagen Sie dazu?
Ach, das ist eine Frage, die kann ich schwer beantworten. Was wir bei Produkten aus Massentierhaltung auf jeden Fall mitessen, sind viele Inhaltsstoffe. Massentierhaltung ist organisierte Tierquälerei, das ist so. Es gibt keine artgerechte Massentierhaltung. In Massentierhaltung werden viele Medikamente eingesetzt, müssen eingesetzt werden, weil die Tiere ja auch ebenfalls schon hybrid sind. Die völlig degenerierten Puten, die nur noch aus Brust bestehen oder so und in freier Wildbahn nicht überlebensfähig werden, die sind hochgradig belastet mit Antibiotika, mit sonstigen Medikamenten. Ein Tierarzt hat mir mal in einem Vortrag gesagt, wenn du viel Probleme mit Kopfschmerzen hast, ist viel Putenfleisch aus Massentierhaltung, da ist jede Menge Aspirin drin. Die Sache, ob wir das Leid mitessen und dass das dann entsprechende psychische Wirkung hat, da halte ich mich zurück.
Wo siehst du eigentlich die Verantwortung? Liegt die beim Konsumenten, was er kauft, oder ist das bei den Produzenten, wie sie produzieren?
Also mein Ansatz ist immer der konsumentenethische, weil ich selbst Konsument bin oder mich auch als Co-Produzent betrachte. Das ist ja eines der zentralen Themen bei Slow Food, dass der Konsument Co-Produzent wird und mit dafür Sorge trägt, was in seiner Region angebaut werden kann. Ich sehe die Konsumentenverantwortung, ich sehe aber auch die Produzentenverantwortung und sehe auch dieses Schwarze-Peter-Spiel, das betrieben wird. Der Produzent oder die Wirtschaft macht geltend, ja, der Konsument will in erster Linie billig, also produzieren wir billig, weil wenn ich nicht billig produziere, produziert der Konkurrent billig und alle rennen zu ihm. Also muss ich auch billig produzieren. Und billig kann nicht qualitativ hochwertig sein. Das schließt sich aus. Also ist der Konsument selbst verantwortlich dafür, dass wir ihm qualitativ minderwertige Ware, vorsichtig formuliert, präsentieren. Weil er es ja so will. Der Konsument verlagert die Verantwortung gerne zur Politik. Hier müssen entsprechende Regelungen getroffen werden und die Wirtschaft muss in ihrer Produktionsweise reglementiert werden. Die Politik schiebt die Verantwortung wieder ab an die Eigenverantwortung der Produzenten. Silvia, mir ist dieses Spiel irgendwie zu blöd. Und ich frage mich, was kann ich tun? Und ich denke schon, dass jeder was tun kann. Ich rede auch mit meinen Produzenten in dieser Arbeitsgemeinschaft, wie es ihnen viertel schmeckt, und versuche sie zu motivieren und davon zu überzeugen, dass sie in ihrer Produktionsweise qualitativ noch besser werden. Dass der Schweinemäster komplett aufhört, damit Soja zuzufüttern als Eiweißlieferant. Und er sagt dann, ja, kann ich schon machen, nur muss ich dann mein Fleisch um 30, 40 Cent teurer verkaufen, was in der Abrufvermarktung kein Problem ist, aber beim Schlachthof Welten bedeutet. Ich verkaufe kein einziges Stück mehr. Und der hat viel investiert in den letzten Jahren und das muss irgendwie wirtschaftlich vertretbar sein. Also da muss man dann schon genau hinschauen und gucken, was man von dem jeweiligen Produzenten wirklich realistischerweise und fairerweise verlangen kann.
Weißt du eigentlich, wie sich das jetzt verhält mit dem Ehequirus und mit diesen ganzen zerstörten Gemüse? Wer zahlt den Ausgleich oder wer zahlt im Moment gerade drauf?
Wir alle zahlen drauf, klarerweise durch die Preisentwicklung. Es ist sicher zum Teil katastrophal für die Bioschiene, weil gerade Bioprodukte ja in Misskredit geraten sind. Grundsätzlich halte ich es für einen unglaublichen Wahnsinn, was passiert, dass hier derart viel Lebensmittel vernichtet werden, die es gar nicht verdient haben. Ich halte das Verhalten der deutschen Bundesregierung von Anfang an für völlig unverantwortlich. Also hier ist es wirklich auf Seiten der Politik. Ob die Bauern eine Entschädigung kriegen und in welcher Höhe, steht ja noch nicht fest. Aber ich gehe davon aus, dass es mal wieder vor allen Dingen die kleineren und mittleren Betriebe sind, die am nachhaltigsten und negativsten betroffen sein werden. Denn die Großbetriebe, die Industrie ist noch am ehesten in der Lage, sowas zu kompensieren. Aber für die Kleinen ist es im Zweifel der Ruin.
Ein ganz anderes Thema vielleicht noch. Was hältst du von Diäten?
Schau mich an.
Nein, ich meine, es gibt ja die Meinung, dass Diäten zum Beispiel Essstörungen hervorrufen können und dergleichen.
Wenn man sich mit Ernährungswissenschaftlern oder Ernährungsmedizinern unterhält, wird man in aller Regel kritische Stimmen zum Thema Diäten bekommen. Die meisten gängigen Diäten leisten nicht das, jedenfalls nachhaltig, was sie versprechen. Viele der gängigsten Diäten mögen dazu führen, dass es kurzfristig zum Gewichtsverlust kommt, aber weil die Fettzellen im Körper ja erhalten bleiben, ist es keine nachhaltige Lösung, sondern im Gegenteil dann, wenn die Diät beendet ist und man wieder auf die normale Ernährung umstellt, wird es sofort wieder in den Fettzellen angelagert und das ist der berühmte Jojo-Effekt. Wenn man wirklich nachhaltig abnehmen will, geht es darum, auch eine entsprechende Ernährungsumstellung zu machen, mehr Bewegung und das Ganze langfristiger anlegen. Was nicht heißt, dass es durchaus mal sinnvoll sein kann und für den Organismus positiv, auch für die Hirntätigkeit, mal eine Weile zu fasten, zu verzichten auf Fleisch, auf Alkohol und so weiter. Es ist nachweislich so, dass das Fasten sogar zur Erhöhung der Serotonin- und Dopaminausschüttungen im Gehirn führt, dass man sich halt, wenn man fastet, einfach besser fühlt. Man ist besser drauf. Motivation wird gesteigert und Serotonin sorgt eben für dieses angenehme Entspanntheitsgefühl. Das sind Effekte, die beim Fasten entstehen können.
Gibt es von Ihrer Seite noch? Aber würden Sie kurz nur nehmen und reinsprechen, weil sonst hören wir Ihre Frage nicht.
Also zur Erhöhung der geistigen Leistungsfähigkeit, was halten Sie von Ernährung, Ergänzungsmitteln und Lecithin, Ginseng und so weiter?
Ja, das ist natürlich auch eine sehr beliebte Frage. Grundsätzlich halte ich von Nahrungsergänzungsmitteln wenig, weil man sie einfach nicht braucht. Wenn man auf eine ausgewogene Ernährung achtet, auch im Hinblick auf Lecithin, auch hier wären zum Beispiel Vollkornprodukte und Leguminosen zu empfehlen, wenn man das in ausreichender Menge nimmt, dann hat man eine natürliche Ernährung, die sozusagen auf die unser Organismus abgestimmt ist. Und man hat eine ausreichende Versorgung mit den Inhaltsstoffen. Das Problem bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln ist die Dosierung. Also die genaue Dosierung, wie jetzt Ihr Organismus das braucht. Und da wird es dann schwieriger, dass der Darm entscheiden kann, wie viel brauche ich, was ist jetzt wirklich noch zuträglich für den Organismus und was nicht. Was etwa bei Lecithin oder auch bei Glutamat ein Problem ist. Unser Darm ist ein uraltes, evolutionär entstandenes Organ und der Darm muss jetzt bestimmen, wenn da was reinkommt, was lasse ich durch, was bei der Analyse, was geht also ins Blut über und was nicht. Glutamat ist ein natürlicher Stoff, der vom Darm positiv bewertet wird. Glutamat kommt in Tomaten vor, in jedem Grillgut oder sowas kommt Glutamat vor. Aber in den industriell erzeugten Nahrungsmitteln, in vielen Nahrungsmitteln, kommt Glutamat in einer derart hohen Dosierung vor, dass es für unseren Organismus nicht mehr positiv ist. Aber der Darm kann das nicht differenzieren. Der registriert Glutamat rein damit. Auch in Mengen, die schlussendlich für unseren Körper negativ werden. Deshalb plädiere ich dafür, sich wirklich bei seiner Ernährung bewusst zu machen, was brauche ich, wenn ich Lecithinmangel habe oder wenn ich irgendeinen spezifischen Mangel habe und meine Diät entsprechend darauf abstimme.
Hier war noch eine Frage.
Ich hätte gerne gewusst, wo die Besonderheit des neuen Studiums Gastrosophie besteht im Vergleich zu anderen Lebensmittelstudien, sage ich mal.
Die Besonderheit besteht darin, dass in den klassischen Ernährungswissenschaften der Fokus ganz klar auf den Naturwissenschaften liegt, auf der Ernährungsphysiologie, auf dem Verdauungssystem und so weiter, während die Gastrosophie das Ganze durch historische Elemente bereichert, also Küchentraditionen, Kochtraditionen. Es geht auch damit einher, dass philosophische Traditionen berücksichtigt werden, soziologische Traditionen, bis hin zur Thematik Schreiben über das Essen. Es werden wirtschaftliche Gesichtspunkte integriert. Also es ist einfach ein umfassenderer Zugang zu dem Thema Ernährung. Mit dem umgekehrten Nachteil, wie man das so sehen mag, dass es natürlich im Einzelnen nicht so sehr in die Tiefe gehen kann. Die Ernährungswissenschaftlerin oder der Ernährungswissenschaftler weiß sicher deutlich mehr über Ernährung in physiologischer, in naturwissenschaftlicher Hinsicht als der Gastrosoph am Ende seines Studiums. Dafür hat der vielleicht einen breiteren Horizont.
Gibt es noch eine Frage? Moment, könnten Sie kurz aufs Mikro warten, weil sonst hören wir es nicht.
Wie speist der Geist und wir verlieren uns irgendwo so in ernährungstechnischen Dimensionen. Für mich gehört auch der soziale Aspekt des Essens dazu und dass das eine dementsprechende Auswirkung auf unser Geist und unsere Seele hat.
Klar, das ist ja ein ganz wichtiger Hinweis. Die Ernährung ist sicher ein Faktor unseres geistigen Wohlbefindens, aber natürlich nicht der ausschließliche Faktor. Ist ein sehr wichtiger Faktor. Und im Rahmen dieser Initiative, wie es Innviertel schmeckt, machen wir auch Veranstaltungen wie die, dass wir moderierte Menüs organisieren. Das sind 7-gängige Menüs, wo jeder einzelne Gang moderiert wird, aus ernährungswissenschaftlicher Sicht, aus gastrosophischer Sicht. Und 7 Gänge, regional und saisonal, das heißt, dafür braucht man Zeit. Das dauert ein paar Stunden. Und genau dieser Effekt ist auch völlig beabsichtigt. Und es ist immer wieder schön zu erleben, Cordula Hanisch war auch schon mal dabei, schön zu erleben, wie die Leute das genießen, sich Zeit zu nehmen, Zeit zu haben und jetzt da 4, auch 5 Stunden miteinander zu sitzen, ein köstliches Essen zu genießen, sich zu unterhalten. Das trägt natürlich zu diesem Wohlbefinden bei, klar.
Gibt es noch eine Frage aus dem Publikum? Falls nicht, bedanke ich mich sehr herzlich bei dir und bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auch für Ihr reges Interesse. Ich würde gerne noch 2 Veranstaltungen ankündigen, und zwar nächsten Donnerstag, den 16. Juni um 12.30 Uhr zum Mittag bei Kepler. Woran arbeiten Sie gerade, Herr Krauers, der Vortragende ist Manuel Kauers, Mathematiker der Johannes Kepler Universität in Linz. Und am kommenden Montag, den 20. Juni um 19.30 Uhr, Kratzer im glänzenden Lack, Japan nach der Katastrophe. Vortragende Judith Brandner, Radio- und Printjournalistin, Autorin und Japanologin. Infomaterial zum Kepler-Salon finden Sie in dem vierteljährlich erscheinenden Quartalsprogramm und dem 14-tägigen Newsletter, bei dem Sie sich online eintragen können. Anmelde, der Kepler-Salon ist natürlich auch immer auf Ihre Mithilfe angewiesen. Dafür wurde der Verein der Freunde des Kepler-Salons gegründet. Wir würden uns freuen, falls Sie Interesse haben. Es gibt Anmeldeformulare. Sie können Mitglied werden und den Kepler-Salon mit 25 Euro pro Jahr mit unterstützen. Nochmal herzlichen Dank, Thomas. Es war extrem spannend und vielleicht geben wir mal einen kurzen Applaus. Ich bin sicher, du bist noch ein bisschen für Fragen offen, falls noch jemand direkt mit ihm sprechen möchte. Und jetzt möchte ich Sie nochmal zum restlichen Brot und auch zu Kaffee einladen. Wiederhören.